ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
New Adventures, also wir gehen raus. Wir zeigen den Sound von draußen, finde ich super.
Also so die besten Momente der größten Zeiten der Band vereint dieses Album in sich.
Ja, Frank, du meldest dich.
Danke, Reinius. Und plötzlich sehe ich meine Unterhose an dem Kaktus hängen.
Ich muss vielleicht auch erstmal fragen, ob ihr alle schon mal auf Aluminium gebissen habt.
Das ist ein Song, den eigenen Mut zu fassen.
I wanna be your Christmas tree, ja. Und auch dein Osterhase.
Aber schöner ist nur, I'm a cactus trying to be a canoe.
Ja, okay.
Ich bin Frank König, hallo. Wer an die Meilensteine von R.E.M. denkt, der denkt mit ziemlicher Sicherheit zuerst an Out of Time oder Automatic for the People. Fans der ersten Stunde denken mit feuchten Augen an das Debüt Murmur von 1983. Diese Indie-Band aus Athens in Georgia, bekannt als der Tipp in der Studentenszene und dann auch ein Dauerbrenner im College-Radio. Das war noch nichts mit Mainstream-Rock-Radio. Sie waren rau, authentisch, melancholisch. Und genau diese Zutaten findet man auch auf New Adventures in Haifa von 1996. Nur, dass die Studieband aus Athens jetzt ein internationaler Top-Act sind. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Die Band hatte gerade 80 Millionen, in Worten auch 80 Millionen Dollar Vorschuss für die nächsten 5 Alben bekommen. Eine unfassbare Risikoinvestition. Die Bedingung? Keine. R.E.M. sollten R.E.M. sein mit allen Konsequenzen. Da werden einige Plattenbosse schlaflose Nächte gehabt haben und man stelle sich auch mal den Druck auf den Musiker vor. Und dann hauen R.E.M. New Adventures in Hi-Fi raus. Ein Album, welches praktisch gegen alle Regeln des Marktes verstößt. Rau, authentisch, melancholisch und neben Folk- und Pop-Elementen kracht's auch mal wieder ordentlich auf New Adventures. Oh, wake up. Das ist so ein schöner Brei, die Gitarre. Es ist einfach wunderschön. The Wake-Up-Bomb, ein Weckruf der besonderen Art. New Adventures in Haifa ist ein wirkliches Abenteuer. Auch was die Produktionsumstände betrifft, kommen wir gleich noch drauf. Ach, ich hätte ja so gern damals schon in einer Musikredaktionsstube gesessen. Und zwar in dem Moment, in dem der Kollege oder die Kollegin die erste Single-Auskopplung aufgelegt hatte. Ebo the Letter, R.E.M. featuring Patti Smith. Ebo the Letter, eine echte Anti-Hit-Hit-Single. Irgendwie nach Hitmaßstäben absolut schräg. Das kann doch nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Der Song berührte Millionen Menschen und berührt sie noch bis heute tief in der Seele. Platz 4 in den UK-Charts. Das Album selbst hat sich weltweit rund 7 Millionen Mal verkauft. In den USA blieb das Album etwas hinter dem Vorgänger Monster zurück. In Europa stürmt es an die Spitze der Albumcharts. Die gar nicht so geheimen Zutaten für New Adventures in Hi-Fi sind urmenschliche Eigenschaften wie Vertrauen, Authentizität und künstlerische Freiheit. All das zusammen kann Energien freisetzen, die den Regeln des Marktes trotzen. So kann was Überraschendes, etwas Magisches geschehen. R.E.M. bleiben R.E.M., darauf konnten sich die Leute verlassen. Die alten, aber auch eben die neuen Fans wussten, dass sie herausgefordert werden. Auch so entsteht Erfolg. Ich bin gespannt, wie wir diese Magie jetzt entschlüsseln werden. Und dafür habe ich kompetente Unterstützung aus der SWR1 Musikredaktion. Ist Katharina Heinius da. Hallo Kathi.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Pittis Podcast-Studio ist wieder mal Podcast-Kollege Stefan Pitterling. Hallo Pitti.
Hallo, super, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir gehen erstmal zurück ins Jahr 1996. In den USA wird der Demokrat Bill Clinton wiedergewählt. Schon damals beginnt die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Abtreibung, Waffenbesitz, soziale Ungerechtigkeit, Minderheitenrechte. Viele Themen, die sich bis heute zugespitzt haben, sind schon damals auf der Agenda. R.E.M. positionieren sich für ein liberales und progressives Amerika. Der Internetboom beginnt, das Netz und die New Economy verändern Medienlandschaft, Kommunikation und Vermarktungsstrategien. Wie beschreibt unsere hauseigene KI das so treffend? Für R.E.M. bedeutet das ein Umfeld, in dem traditionelle Tourerfahrung on the road, wie ein Konzept von New Adventures in Hi-Fi, auf eine zunehmend digitale vernetzte Öffentlichkeit treffen. Das Album wirkt im Rückblick fast wie der Gegenentwurf zu der sich beschleunigenden, medial durchgetakteten Popkultur. Tja, apropos durchgetaktete Popkultur. Platz 3 der deutschen Jahrescharts ist diese Nummer hier, Los de Rio Macarena.
Oh je.
Ja, die Kathi macht hier schon die richtigen Bewegungen.
Ja, die konnte ich nie.
Ich auch nicht. Insofern.
Hüfte. Nochmal Hüfte.
Durchgetaktete Kreisen Bewegungen vor allem. Wow. Ja, Mensch. Der nächste 96er Meilenstein, der kommt schon Mitte September für euch. Er passt auch zur durchgetakteten Popkultur. Spice von den Spice Girls.
Das hast du doch für mich rausgesucht.
Natürlich,
Frank.
Nur für dich. Ich musste dich ein bisschen gnädig stimmen, weil du hast jetzt die schwere Aufgabe, die Vorgeschichte von New Adventures in Hi-Fi zu erzählen. Komm rein, komm.
Das ist aber lieb von dir, Frank. Also, wo fange ich da an? Und ich habe gedacht, ich fange mal ganz vorne an, weil New Adventures in Hi-Fi ist ja schon ihr 10. Studioalbum.
Sagen wir eigentlich Hi-Fi oder Hi-Fi?
Kannst beides sagen. Ich habe jetzt auch einen Podcast von Engländern gehört, die nennen es New Adventures in Hi-Fi. Also Natürlich heißt es High Fidelity, ist klar, Aber du kannst Hi-Fi auch sagen.
Gut, da hat der Englischlehrer wieder zugeschlagen. Katharina, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Es rutscht mir wahrscheinlich so und so raus. Fangen wir mal an bei der Bandgründung. 1980 war das, du hast schon erwähnt, Frank, eine College-Band, damals noch unter dem Namen Twisted Kites. Und was ich total schön finde, ist, dass ich Michael Stipe dann ein Wörterbuch genommen hat und durchgeblättert hat, weil das haben wir damals auch gemacht als Schülerband, um unseren Bandnamen zu finden. Mhm. Wir hießen dann Ovulation Station und die Band von Michael Stipe hieß dann REM, also Rapid Eye Movement. Mhm.
Schlafphase, ne?
Eine Schlafphase, in der sich die Augen ganz wild bewegen.
Genau, und die sehr wichtig
sagen.
Ist für unser Unterbewusstsein, glaube ich.
Genau.
Und zur seelischen Hygiene.
So richtig los ging es dann für die Band nach ihrem 5. Studioalbum 1987, Document. Und da sind so bahnbrechende Singles drauf gewesen wie The One I Love. This one goes out to
Weißt du, was ich gedacht habe, als ich die Nummer zum ersten Mal gehört habe?
Was, Frank?
Dass sie aus den 60ern ist.
Ja, verstehe ich. Was auch drauf ist auf dem Album, It's the End of the World as We Know It. Da war ich ja dann eher dabei.
Ja, ist super.
Wunderbar. Zum Glück nicht It's the End of the World. Lass mir das. Komm, hör auf.
Oh je.
Dann gab es den ersten richtig großen Vertrag mit dem Major-Label Warner, mit dem sie ja dann später nochmal einen Vertrag unterschrieben haben. Und dann waren sie auf dem Weg Richtung Superstars. Also sie hatten dann zwei Hits und so. Und dann gab es 1991, kam der weltweite internationale kommerzielle Durchbruch mit Out of Time und der Single Losing My Religion. That's me.
Da war getanzt, oder Frank?
Unfassbare Ausstrahlung der Song.
Und Shiny Happy People war da natürlich auch mit drauf. Hast du schon mal ein paar Kracher?
Ja, haben wir auf unserem Roadtrip durch die USA 1991 gehört, auf den Flitterwochen.
Und da hast du doch schon mal im Konzertprogramm ein paar Kracher mit dabei.
Ja, natürlich, unbedingt. Ja.
Sie haben auf jeden Fall im Folgejahr 1992 direkt nachgelegt mit dem Album Automatic for the People und der ersten Single Drive. Auch sehr schön, finde ich, mag ich sehr gerne, Man on the Moon. Und dann gab es natürlich auch noch auf dem Album Everybody Hurts. Everybody Hurts. Oh, dieses... Wow.
Wunderschön. Muss ich immer an diese Schmerzgel-Werbung denken.
Fragen.
Jeder Körper schmerzt. Ja.
Also was soll ich sagen, wir haben schon eine Palette voller Hits. Ja. Also allein mit diesen Hits kannst du schon ein komplettes Konzertprogramm bestreiten. Die Fans gehen glücklich nach Hause. Heißt aber auch in der Bandgeschichte, du hast schon einiges abgearbeitet. Mhm. Ne, du kannst auch ein bisschen locker daran gehen, finde ich. Also du hast schon was vorzuzeigen. Und genauso sind sie dann, also ich meine, 94 kam dann noch Monster und dann sind wir ja bei dem Album, das wir heute besprechen, New Adventures in Hi-Fi. Und ja, also was sollte kommen nach diesen Hits, nach Monster? Und
Monster war ja schon auch wieder ganz rau, ne?
Ja, und sie haben aber was ganz Cooles beschlossen. Sie sind nicht ins Studio gegangen, um ein Album zu produzieren, sondern sie haben gesagt, wir sind eine gute Liveband, wir wollen endlich mal diesen Live-Charakter, den wir auf die Bühne bringen, auch auf ein Album packen. Mhm. Also die praktisch die Live-Show fürs Wohnzimmer, so war der Arbeitstitel. Was dazu geführt hat, dass sie während der Monster-Tour, während Soundchecks, während Aufenthalten im Tourbus Songs geschrieben haben und auch schon probiert haben und schon recorded haben. Das war die Grundidee des Albums. Und da war die Monster-Tour auch nicht so ganz einfach. Im Grunde war fast jeder von ihnen einmal im Krankenhaus, außer Peter Buck. Bill Berry erlitt am 1. März 95 in Lausanne eine Gehirnblutung. Das war schon.
Ich erinnere mich sehr lebhaft, weil ich hatte schon Tickets für Frankfurt.
Ja.
Und das ist verfallen dann natürlich, weil die Tour wurde abgebrochen.
Es ist auch das letzte Album mit ihm, muss man dazu sagen. Also es ist das letzte Album in Originalbesetzung. Mike Mills, also der Bassist, ist in Köln erkrankt wegen Verwachsungen im Unterleib. Der hatte wohl eine Blinddarmoperation vorher und musste dann da nochmal geholfen werden. Und Michael Stipe musste wegen einem Leistenbruch operiert werden. Dennoch haben sie 110 Shows gespielt und 100 Stunden Material aufgenommen, also dass sie bei den Soundchecks angetestet haben, haben sie natürlich nicht alles verwendet. Es gibt eine ganz schöne Geschichte. Der Song Sither, den haben sie in der Umkleidekabine aufgenommen im Eishockeystadion, weil sie haben da länger verweilt. Das ist ja ein Instrumentalstück. Ja. Und da konnten sie mal das Equipment auch stehen lassen und da gab es ganz tolle Hallräume. Also sie haben dann den Gitarrenverstärker haben sie in den Duschraum gestellt, das Tambourin in der Toilette aufgenommen, die Orgel in der Garderobe und den Bass dann direkt ins Mischpult angeschlossen. Und wenn man das alles so macht und sich eine Stunde da zurückzieht vor der Show und sich mit diesem Song beschäftigt, dann klingt es am Ende so.
Sehr, sehr schön. Man kann davon ausgehen, dass es keine Zither ist.
Nein.
Aber es klingt ein bisschen so, ja.
Also ich finde einfach schön, dass sie diese Räume genutzt haben. Was machen Musiker auf Tour? Die langweilen sich vor den Auftritten. Die haben dann mal Soundchecks, dann wird von A nach B gefahren. Also eigentlich haben sie die Zeit gut genutzt. Das war eine Idee von Peter Buck und Bill Berry. Die hatten gemeinsam diese Idee dazu, das zu machen und eben auch diese Live-Atmosphäre einzufangen der Band oder auf Tour sein. Da ist ja eine andere Anspannung da, als wenn man gemütlich ins Studio geht. Aber es war noch ein anderer Aspekt, den lassen sie auch durchblicken, das Thema Faulheit. Aha. Also man wollte auch so schnell wie möglich eigentlich eine neue Platte auch rausbringen, weil es stand ein neuer Plattenvertrag in
diese
Aussicht.
Ja, diese 80 Millionen Ding da, ne?
Genau, mit Warner nochmal. Und da hatten sie ein paar Vorbilder. Also Pearl Jam hatten das schon mal gemacht, 94. Da haben sie auch nach Natur nochmal dann direkt eine Woche später ein komplettes Album aufgenommen und eingespielt. Und dann gibt es noch so ein paar andere On-the-Road-Alben, wenn man so will, von Jackson Browne, Running on Empty zum Beispiel, oder Neil Young, A Time Fades Away. Also da gibt es ja auch in der Popgeschichte, also sie waren da nicht die Ersten, die das so angedacht haben. Was auch noch erwähnenswert ist im Vorfeld oder während dieser Albumproduktion, während der Tour, haben sie sich von ihrem langjährigen Manager getrennt, Jefferson Holt. Der war praktisch von 81 bis 96 ihr Manager. Aufgrund von einer Form von sexueller Belästigung gegenüber einer Mitarbeiterin in ihrem Büro. Und das hat die Band natürlich auch noch mal über einige Wochen beschäftigt. Ist mit Sicherheit auch kein leichter Schritt. Aber den sind sie auch hier gegangen, im Vorfeld der Veröffentlichung von diesem Album. Und dann haben sie eben 17 Tage vor Veröffentlichung von New Adventures in Hi-Fi haben sie diesen Mega-Plattenvertrag mit Warner über 80 Millionen unterschrieben über 5 Alben, was die Fans hat aufatmen lassen, weil es stand ja schon seit Mitte der 80er Jahre das Gerücht im Raum, dass sich R.E.M. zum 31. Dezember 1999 auflösen werden. Und 96 war klar, okay, wenn jetzt noch 5 Alben geplant sind, dann erscheinen die wohl nicht in den nächsten 4 Jahren, sondern es wird R.E.M. länger geben als der 31. Dezember 1999.
So war es dann ja auch. Pitti, wir wissen ja, dass du ein großer Patti Smith-Fan bist. Kein Wunder also, dass auch New Adventures für dich ein Meilenstein ist. Aber für dich gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gründe, das Album zu feiern.
Ja, natürlich. Also ich denke, dass das Album wirklich alle Stärken der Band vereint miteinander. Für mich ist sowas wie eine Synthese aus den Vorgängeralben. Also man hat diese Folk-Songs mit Mandoline so ein bisschen wie bei Out of Time. Ebo klingt so ein bisschen wie Country Feedback. Dann gibt's Half a World Away auf Out of Time klingt so ein bisschen wie New Test Leppard. Mhm. Also da gibt's Parallelen. Dann hast du aber auch diesen Rock und Grunge wie bei Monster, ja, wie bei Leave, Wake Up Bomb, wo wir schon reingehört haben, Departure, Low Desert und so. Und auch noch ein paar Anklänge an alte R.E.M., aber vor allem auch ein paar Momente, die an, wie ich finde, das allerbeste Album von R.E.M. rekurrieren, nämlich Automatic for the People. Also so die besten Momente der größten Zeiten der Band vereint dieses Album in sich. Es hat mit die schönsten Texte von Stipe, also mir ist eine Zeile beim Wiederhören aufgefallen, I move across candy floss, zum Beispiel sowas. Ja? Also ich bewege mich über Zuckerwatte. Das ist halt immer hochpoetisch, was er schreibt.
Wenn man es versteht.
Natürlich, wenn man es versteht, ja. Und was du gesagt hast, natürlich dieses Duett mit Patti Smith, für mich die wirklich allergrößte ist. Und das macht es zu einem Meilenstein.
Danke, Pitti. Den Meilensteine-Podcast gibt's in ARD Sounds und wer uns dort abonniert, verpasst keine Folge. Und auch nicht verpassen solltet ihr unsere nächste Meilensteine-On-Tour-Show. Wir spielen live am 24. September im Würfeltheater in Sinsheim bei der SWR-Regio-Tour. Es geht dann um das legendäre Arrival-Album von ABBA. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes und Katharina ist dabei und Stefan ist auch dabei und ich
bin
auch
dabei. Genau, so wird's sein.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Steigen wir ein in New Adventures in Hi-Fi. Hier kommt der Opener mit dem nicht ganz unsperrigen Titel How the West Was Won and Where It Got Us.
Geiler Groove.
Ja, der ist voll hypnotisch. Die ganze Nummer ist komplett hypnotisch, finde ich.
Absolut. Oh, ich habe absolut gesagt.
Ja.
Wie er da so einsetzt. Ja. Boah, filmisch.
Ja. Ja, es ist wieder szenisch, ne?
Ja. Ja. Wie ein Kameraschwenk. Ja. Und dann bist du in der Szenerie drin.
The West Was Won and Where It Got Us. Über die Bedeutung des Titels sprechen wir gleich. Erstmal zum Opener. Wow, auch an dieser Stelle ganz viel Mut. Wer das Vorgängeralbum Monster gehört hat, hätte vielleicht an einen Gitarrenkracher gedacht wie What's the Frequency Canada? Aber nein, es kommt ein getragener Beat der Rhythmusgruppe und ein redundantes und hypnotisches Klavierlick. Wieder einmal bürsten R.E.M. die Erwartungshaltung gegen den Strich, Katharina.
Ja, und ich muss mich auch ganz kurz korrigieren, weil ich habe ja eben gesagt, sie haben die Songs während der Tour aufgenommen bei Soundchecks oder halt in den Räumen, die ihnen zur Verfügung standen. Es gibt aber auch Songs, die ausschließlich im Studio entstanden sind und das ist einer davon.
Stimmt, ich wollte dich eigentlich auch noch unterbrechen vorher.
Aber das haben wir ja jetzt nochmal, können wir ja nochmal zurechtrücken. Also dieser Song ist in Seattle im Bad Animals Studio entstanden, nach der Tour. Und sie haben ihn aus einem Jam heraus entwickelt. Also sie haben praktisch zusammen Musik gemacht.
Improvisiert.
improvisieren. Mhm. Musiker sitzen in einem Raum und machen zusammen Musik und schauen, was daraus entsteht. Und der Song war relativ schnell fertig, weil sie zusammen in eine ganz interessante Richtung gelaufen sind. Sie hatten, glaube ich, zusammen relativ schnell eine Klangvorstellung. Und die Klangvorstellung hat mit Ennio Morricone zu tun und seiner Art, Filmmusik zu komponieren oder Italo-Western mit Musik zu unterlegen.
War ja auch unsere Assoziation eben gleich.
Genau, und das sollte die Grundatmosphäre auch in diesem Song sein. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht aus dem Film Once Upon a Time in the West. Also auch hier eine kleine, man könnte schon eine
How
kleine
the West was born.
Verbindung zu dem Titel auch herleiten. Hören wir erstmal in Morricone Man with a Harmonica. Das ist die Stimme bei Ennio Morricone. Ja. Und hier sind wir bei R.E.M.
Mhm.
Ich finde, das haben sie ziemlich gut getroffen.
Ja.
Auch diese Weite, man hat diese weite Landschaft.
Die Weite, ja. Aber eine ganz andere Art.
Ja, aber flächige
auch so
Sound.
Ja,
genau.
Flächige Sound, ja.
Und dieses Mundharmonika-artige.
Ja, die berühmte, da ist sie.
Genau.
Ja, die Flöte.
Ja. Und jetzt müssen wir über das Klavier sprechen, was da einem so. Ba, 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 ba. Ich habe das heute Morgen beim Duschen gehört und ich habe praktisch nichts anderes gehört von dem Song. Immer nur. Ba, 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 ba.
Ja.
Es war sehr lustig. Und da gibt es auch eine Vorlage. Mike Mills und Michael Stipe haben zusammen am Klavier gesessen und haben diese Klavierparts eingespielt, am selben Klavier, also nicht an zwei, sondern am selben, weil sie wollten so eine Thelonious Monk-artige Klavierpassage da reinhauen. Also es sollte schon ein bisschen jazzig, auch eigenwillig, also Thelonious Monk ist ja sehr schräg in seinem Stil, sehr kantig, sehr, sehr eigenwillig. Mhm. Und auch da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Erstmal Thelonious von Thelonious Monk. Sehr schnell.
Mhm. So ein bisschen staccato-mäßig,
aber auch,
ne?
Auch schräg und so.
Genau, so. Ja. Sehr akzentuiert.
Ja, und extrem schräg ist ja auch dann das Klaviersolo in dem Song.
Da kommt's.
Genau. Ja.
Es ist viel langsamer, aber es ist dieselbe Idee.
Ja. Und das in einem Opener.
Ich finde es wundervoll.
Ja.
Die Spitze, Spitze.
Und da sind wir dann wieder drin.
Yeah. Wow.
Mike Mills hat in einem Interview, das habe ich mir nicht ausgedacht, möchte ich vorher sagen, auch darauf hingewiesen, dass das Klavier in diesem Song so klingt wie das Klavier in Aladdin Sane von David Bowie. Hören wir nochmal rein? R.E.M.? Hier, ja. Aladdin Sane. Sehr schön.
Ja.
Auch ein riesen Klaviersolo. Kann ich nur empfehlen, sich Aladdin Sane mal in completo mit dem ganzen Klaviersolo anzuhören. Macht große Freude.
Und spätestens an dieser Stelle war Katharina mit R.E.M. versöhnt, weil ihr David Bowie zu hören ist. Uns werden heute immer wieder, wenn wir über R.E.M. sprechen, die oft schrägen und kryptischen Texte von Michael Stipe beschäftigen. Motiv, das auch bedingt durch die Produktionsumstände auf Tour immer wiederkehrt auf dem Album, ist das Reisen, das Unterwegssein, die Langeweile, aber auch das Scheitern, wie der Westen erobert wurde und wohin das geführt hat. eine Metapher für das Scheitern des amerikanischen Traums, ja. Und Pitti, du bist Englischlehrer und nimm uns mal weiter mit in die Lyrics des Songs.
Ja, ich glaube, man muss vor allem erstmal voranschicken, dass bei Michael Stipe die Songs, die Lyrics nie eine Geschichte erzählen, sondern wirklich immer so assoziativ sind. Mhm. Ich komme dann später noch drauf auf diesen Begriff Stream of Consciousness, Bewusstseinsstrom. Und also du wirst nie eine kohärente Geschichte bekommen, sondern du bekommst immer so Bits and Pieces, so Teile. Ja. Und die sind hier vollkommen gleich in dem Opener vorhanden. Es geht schon mal beim Titel los, wie der Westen gewonnen wurde. Also es ist ja Anklang an einen Film, How the West Was Won. Heißt auf Deutsch, So war der Westen. Das ist ein Film, ein Western mit John Wayne und James Stewart und so. Und ich glaube, dass auch auf dieser Platte die ganze Zeit mitschwingt dieses, wir haben jetzt diesen 80 Millionen Dollar Deal. Ja, also wir haben jetzt, der Westen ist für uns gewonnen, aber wie geht's jetzt weiter? Ja, wo geht's hin? Ja, das wäre auch dann interessant, wenn man an den Text denkt, How the West Was Won and Where It Got Us. Und dann macht der Stipe dieses Ah. Ja, was passiert jetzt als nächstes? Es hat natürlich mit der Desillusionierung des Westens zu tun. Es ist ganz viel biblische Metaphorik mit dabei. Es kommen Blood from a stone, water into wine, ja, Wasser zu Wein machen, born under a bad sign. Aber es ist auch der typische Humor, den darf man auch nie vergessen bei Stipe vorhanden. Zum Beispiel, das kam auch vorhin sogar vor im Einspieler. I didn't wear glasses because I thought it might rain. Also ich habe mir keine Brille angezogen, weil ich gedacht habe, es könnte vielleicht regnen. And now I can't see anything. Jetzt kann ich nichts sehen. Ja. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon angedeutet, für mich der perfekte Opener in dieses schon sehr rätselhafte Album mit diesem großen Sound und den Western-Anklängen. Ja, also mehr, Stipe hat auch nie sehr viel zu seinen Texten gesagt, sondern hat nur gesagt, so, das sind so meine Anspielungen, macht ihr draus, was ihr meint.
War das nicht sogar so, dass die Plattenfirma irgendwann gesagt hat, ihr müsst jetzt mal eure Texte abdrucken? Ne? Und in dem Interview hat er wohl mal gesagt, ist aber gefragt worden, was er da eigentlich singt. Jetzt nicht bei dem Lied, bei irgendeinem Lied, weiß nicht mehr genau. Und da hat er einfach zurückgefragt, wollen Sie das wirklich wissen?
Ja, deswegen heißt ja das erste Album Murmur zum Beispiel, ist ein Gemurmel. Aber er hat ja wahnsinnigen Wert auf die Texte gelegt. Ja. Ich durfte sie zweimal sehen, fantastische Liveband.
Ja,
und er war ja immer
gesehen.
Vorne gestanden mit einem Notenständer und hatte da seine Texte drauf. Und hat die dann immer teilweise ins Publikum geschmissen, wenn der Song fertig war. Also der hat extrem viel Wert da drauf.
Er hat ja auch dieses kleine Album oder Büchlein gehabt, in dem er Worte gesammelt hat oder Worte erfunden hat. Ich habe mal ein Interview gesehen, Michael Stipe und Peter Buck waren es, glaube ich, und da hat Peter gesagt, er erfindet sogar Worte, die es im Englischen gar nicht gibt, die manchmal so nach Denglisch klingen oder so, einfach nur, weil er sie schön findet. Ne? Weil er das Gefühl hat, es fügt sich in diese Musik ein, es ist wie ein Gemälde.
Das ist ja auch die Parallele dann zu Patti Smith, die auch diese assoziativen Texte hat, die dann irgendwie rhythmisch wunderbar zur Musik passen und trotzdem irgendwie Sinn ergeben. Ja, dieses Improvisieren auch. Mhm. Und das kommt gleich im Opener auf ganz prominente Weise vor und ist toll. Zusammen mit dem Sound dazu.
Kathi?
Also irgendwie geht es um das Ende der Welt am Anfang von einem Album.
Mhm. Und um Desillusion auch.
Desillusion, ja, genau.
Ja, aber der Kreis schließt sich ja dann. Also es fängt so negativ an und endet dann mit dem wunderbaren positiven Zukunftsbild bei Electrolyte.
Ja, da kommen wir dazu,
also,
genau.
Das ist die Klammer praktisch.
Das Album hat
negativ
eine Klammer.
Am Anfang, genau. Ja. Und positiv zum Ende.
Oft gibt es ja einen namensgebenden Titeltrack für ein Album. Das haben R.E.M. tatsächlich nie gemacht. Oft sind bei anderen Bands die Titel auch auf dem Cover ins Grafische übersetzt. Mir ist aufgefallen, dass hier der Opener-Track sehr gut zur grafischen Gestaltung des Cover-Artworks passt, Katharina.
Ja,
es also ist eigentlich die Geschichte im Bild.
Ja, der Wild Wild West mit einem mit viel Steppe und einem Berg hinten dran. Es ist das Amargosa Valley in Nevada, USA. Ne, das liegt so zwischen Los Angeles und Sacramento. Und das Bild ist gemacht von einem Highway, also der Veterans Memorial Highway. Man kann das auch lokalisieren, wo ungefähr das Bild gemacht wurde. Michael Stipe hat es gemacht. Und das passt total gut, wie du schon gesagt hast, zu dem Album-Opener. Und wenn man die CD in der Hand hat oder die Platte, dann macht es auch richtig Spaß. Ja. Also einfach so ins Album reinzustimmen. Man wird gleich auch bildlich reingezogen. Zum Titel ist zu sagen, R.E.M. mochten alle diese Hi-Fi-Vorführplatten aus den 50er Jahren.
Okay.
Und Ende der 70er war das nochmal total hip und auch ihre Freunde, die B-52s, haben diese Platten gesammelt und deshalb war das ein möglicher Titel. Es gab noch andere mögliche Titel für das Album, R.E.M.'s Own Thing zum Beispiel oder Revolution of Our Minds in Stereo oder West and Low Desert. Das waren auch noch mögliche Albentitel, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie New Adventures, also die neuen Abenteuer und auch dieser Gedanke mit Hi-Fi oder High Fidelity damit einbringen, weil auch ein Album, also sich zu entscheiden, ein Album auf Tour zu recorden, hat ja nicht unbedingt was mit High Fidelity zu tun. Da denkt man eher an dicke Studiomauern und möglichst wenig Neben- oder Mitgeräusche und dass sie diesen Titel gewählt haben, finde ich New Adventures. Also wir gehen raus, wir zeigen den Sound von draußen, finde ich super.
Super gut.
Neue Abenteuer. Das Type hat er auch mal gesagt, nochmal zum Bild, das er ja gemacht hat aus einem fahrenden Fahrzeug raus. Er hat gesagt, also man kann auch mal das Cover sich anschauen, während man die ganze Platte hört und wird lauter Details entdecken. Also du kannst eine Stunde und fünf Minuten lang dieses Bild beobachten.
Ja, und ich bin ganz froh. Jetzt muss ich euch eine sehr peinliche Geschichte erzählen. Ich bin sehr, sehr froh, dass man auf diesem Bild keine Unterhose von mir sieht. Guckt mich alle schockiert an.
Da bin ich jetzt auch froh,
ich bin da fünf Jahre vorher mit einem Wohnmobil langgefahren, mit einem Pickup-Truck. Meine Frau und ich. Und dieser Pickup-Truck hatte verschiedene Schranktüren. Und unsere dreckige Wäsche haben wir immer so in eine Schranktür gemacht und meine Frau hatte mir irgendwie eine Unterhose, die war pink, mit Fahrradfahrern drauf geschenkt. Also so aus Scheiß. Und ich fahre da so über den Lonesome Highway im Westen. Also genau dieses Bild. Und plötzlich sehe ich meine Unterhose an einem Kaktus hängen und ich sage, da hängt da eine Unterhose hinter uns. Im Rückspiegel habe ich das gesehen. Die sieht genauso aus wie meine. Und was war's? Diese Tür, wo wir dachten, da wäre ein Schrank dahinter, ging einfach direkt auf die Ladefläche. Und unsere ganze dreckige Wäsche haben wir in der amerikanischen Steppe verteilt. Die liegt da wahrscheinlich heute noch und ist nicht auf diesem Foto drauf. Da bin ich sehr froh. Okay.
Auch jetzt bin ich zum Thema New Adventures.
Hier New Adventures. Wo wir gerade bei der Verpackung des Albums sind. Das Album ist auf Vinyl als Doppelalbum erschienen. Klar, aber war die große Zeit der CD. Deswegen hat das eine kleinere Rolle gespielt. Da hatten die Seiten keine individuelle Seitenbezeichnung, die CD ja sowieso nicht, die hatten nur eine Seite, aber bei der Musikkassette gab es eine Besonderheit. Die A-Side war die High-Side und die B-Side war die Fi-Side. Und jetzt kommen wir zu diesem unvergleichlichen Stück Rockgeschichte. R.E.M. zusammen mit ihrem großen Idol Patti Smith. Hier kommt Ebo the Ladder.
When you see all of you and all of me fussing stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. this letter.
So, das ist die erste Stelle, wo ich gerne sage. Nee, die erste Stelle ist das Intro. Und dann bei dem Wort Letter.
Geht durch.
Bei dem Wort Letter. Unglaublich.
I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars. Hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes, a girl's boy moves. Can take you far. The star thing, I don't get it.
Jetzt kommt sie.
Ja. Boah. Die kriecht einem unter die Haut.
Ich finde, ihre Stimmen passen unglaublich gut zusammen.
Ach, perfekt. Gänsehaut und Tränen gleichzeitig in den Augen. Es ist unglaublich für mich. Also Ebo the Letter, was für ein Dauergarant für Gänsehaut. Ich mag dieses Bild ja nicht, weil es so abgetroschen ist, aber es ist nun mal so. Mit der Gänsehaut. Wie gesagt, ein Nummer 4 Hit in UK. In den Staaten konnten die Fans mit der Single weniger anfangen. Da hat es nur für Platz 49 gereicht. eine Atmosphäre, unglaublich. Wir dröseln das gleich noch auf. Aber erstmal zum Titel selbst. Der hat ja zwei Teile, also Ebo und The Letter. Deswegen jetzt zwei Antworten von euch beiden. Katharina, warum Ebo und Pitti, warum The Letter? Kadi, du fängst an.
Ebo ist ein Hilfsmittel für E-Gitarristen, also kann man so sagen. Es ist so eine Art kleiner, handlicher Endlosbogen für die E-Gitarre. Also bei den Streichinstrumenten hat man ja mit pferdehaarbespannte Bögen, die man runterstreicht und hochstreicht. Man hört aber dann immer den Wechsel vom Runter- und Hochstreichen. Und hier ist es so ein kleines, kompaktes Gerät mit so einem kleinen Rüssel, wenn man so will. Das hält man in der rechten Hand. Die Schlaghand oder die Hand, in der man normalerweise als Gitarrist das Plektrum hält, ja, um die Gitarren anzuschlagen. Und diesen E-Bow hält man direkt über die Seite. Und in diesem E-Bow ist eine Spule verbaut, die ein Magnetfeld erzeugt.
Es springt die Seite, genau, in Schwingung und der Pickup nimmt die Schwingung wieder auf und macht es wieder elektrisch.
Genau, die Schwingung der Seite wird aufgenommen, verstärkt und als Magnetfeld wieder zurückgegeben. Genau. Dadurch entsteht eine ständige Schwingung durch eben das Magnetfeld, ohne dass man die Seite anschlagen muss. Ganz wichtig, und das Ergebnis ist ein endlos gehaltener Ton, wie bei einem Cello oder bei einer Geige, wobei die ja immer noch wechseln müssen. Ja. Ja, auch wenn sie sehr langsam streichen, müssen sie trotzdem wechseln. Und das ist ganz wundervoll hier. Also es klingt fast wie ein Cello hier
am Anfang.
Ja. So ganz tief und wechselt ja dann auch.
Genau, hören wir doch einfach mal rein. Ich habe das mal isoliert. Ah.
Genau. Boah. Könnte auch ein Cello spielen.
Genau.
Da kommen aber schon die Höhen noch dazu.
Ja.
Kommt auch noch mal vor bei Electrolyte.
Ja.
Da klingt es auch wie Cello.
Ja.
Spielt ja auch noch mal E-Bow, Peter Buck.
Und jetzt kommt das Picking. Hört man jetzt den E-Bow nicht
mehr. Genau.
Ist auch wunderschön, die Melodie für das.
Und es war halt ein Gerät, das Peter Buck da rumliegen hatte. Eigentlich wollte das gar nicht verwenden.
Jetzt die Geigen.
Ja, sehr schön. Weil das war eigentlich für ihn zu sehr Art Rock.
Ja.
Wollte er nicht machen. Aber er hatte eine Soundvorstellung. Mhm. Er wollte einen Ton, der den Raum erfüllt.
Mhm.
Und wie ein Cello. Und dafür hat er dieses Gerät gebraucht.
Unglaublich. Und jetzt zum zweiten Teil des Namens des Titels. Was hat es mit dem Brief, The Letter, auf sich, Pitti?
Ja, The Letter ist der Brief, der nie verschickt wurde, der aber geschrieben wurde. Und zwar war Michael Stipe mit River Phoenix sehr gut befreundet. Und River Phoenix, Schauspieler, ist mit 23 Jahren an einer Überdosis gestorben.
Mhm.
Und er hat nach dem Tod, hat Michael Stipe an ihm einen Brief geschrieben, logischerweise nie verschickt, und hat sich dann, als er den Text geschrieben hat, weil das ist, glaube ich, der einzige Text, den der Michael Stipe vor der Musik geschrieben hat, daran erinnert, dass er ihm diesen Brief hatte, und hat sich auch beim Schreiben dann wieder von diesem Brief inspirieren lassen. Und das gibt auch eine Parallele zu Patti Smith, weil Patti Smith hat ja viele ihrer großen Gefährten und die Liebe ihres Lebens, Fred Sonic Smith, verloren. Die sind alle gestorben, weit vor ihr. Und einer ihrer besten Freunde war Robert Mapplethorpe, der Künstler.
Mhm.
Und auch an den hat sie einen Brief geschrieben, aber auch nie verschickt. Und deswegen vielleicht auch sind die zusammengekommen miteinander, R.E.M. und Patti Smith. Natürlich waren R.E.M. Riesenfans. Michael Stipe hat mal gesagt, als er Horses gehört hat, war auch mal ein Meilenstein mit der Katharina Frank, habt ihr das wunderbar porträtiert, hat er gesagt, er möchte eine Band gründen. Und Peter Buck hat 1976 Patti Smith mal gesehen und hat gesagt, die hat she changed the perception of what music can do. Also er hat seine Wahrnehmung, wie was Musik leisten kann, hat Patti Smith für ihn verändert. Ja, und auch da hat man wieder diese Bewusstseinsströme, dieses Assoziative. Ich muss vielleicht auch erstmal fragen, ob ihr alle schon mal auf Aluminium gebissen habt.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Ich versuch's mal zu erklären. Ja, es kommt ja die Zeile vor, Aluminum tastes like fear, adrenaline pulls us near.
Yeah.
Und in dem Interview hat er auch mal der Michael Stipe gesagt, es schmeckt wirklich wie Angst.
Krass.
Und da, wo ihr herkommt, gibt's da Leberkässemmeln.
Ja.
Okay. Und die werden bei uns, das ist ja, ich komme ja aus Bayern, das ist praktisch der Snack überhaupt, die werden bei uns in Aluminiumfolie eingepackt.
Genau wie Döner.
Genau, das ist eigentlich so das Letzte, was noch in Alufolie eingepackt hat. Meine Mama hat
außer Döner früher, vielleicht.
Ja, außer Döner, genau, außer Döner.
Ich glaube, Alufolie wird nur noch dafür hergestellt, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Meine Mama hat früher die Pausenbrote da eingepackt. Aber jetzt, ja, okay, Döner oder Leberkässemmel. Und wenn da noch so ein bisschen von der Alufolie dran ist, man beißt da rein, dann hat man plötzlich einen ganz metallischen Geschmack. Und es gibt, glaube ich, wenn man sogar eine Plombe hat, sowas wie einen kleinen Elektro-Schlag.
Ah, ja, natürlich.
Genau.
Ja,
und das ist der Geschmack von Aluminium. Und der Stipe hat
entsteht ja quasi ein Anode-Kathode, wollte ich sagen.
Genau, Anode-Kathode. Früher in der Grundschule mussten wir bei also Blockbatterien muss man die Zunge hinhalten, um zu sehen, ob noch Strom drauf ist. Ja. So ähnlich schmeckt es. Und es war für Michael Stipe der Inbegriff von Angst. So schmeckt Angst. Und deswegen kommt es in diesem Song vor.
Fantastische Assoziation.
Das hat mit Adrenalin zu tun. Weil wenn
und das ist ja die nächste Zeile. Ja. Adrenaline pulls us near. Das führt uns wieder zusammen.
Genau.
Ja, das eine stößt uns ab, macht Angst, das andere bringt uns dann zusammen. Das wird dadurch ausgelöst. Ja, also toll, ohne dass eben eine Geschichte erzählt wird, werden aber bestimmte Bilder im Kopf kreiert. Und das kann Michael Stipe. Und das kann Michael Stipe auch, weil er eben von Patti Smith beeinflusst und geschult ist.
Und dann wundert man sich, warum man die ganze Zeit so angegriffen ist von dem Song. Also das vermittelt sich auch, wenn man es nicht wortwörtlich versteht. Und das ist ja wirklich auch die Kunst, sowohl von Patti Smith als auch von R.E.M. und Michael Stipe, dass sie in der Lage sind, Bilder zu kreieren, die auch die Musik übertragen, selbst wenn man die kryptischen Texte nicht im Einzelnen versteht.
Ja, es ist auch einfach so ein Auskotz-Song von Michael Stipe, ja. Weil genauso wie Country Feedback zum Beispiel.
Genau, und damit ist es auch verwandt, ja, musikalisch zumindest, ja.
Und das finde ich schön, dass das auch Platz hat, dass man einfach mal sagen kann, ich finde das und es ist okay.
Ja.
Und die Musik trägt das und die Musik treibt es ja auch voran. Was ich auch schön finde, ist die kleine Anekdote, wie Michael Stipe auf Patti Smith aufmerksam geworden ist oder wie er sie kennengelernt hat. Er hat wohl in der Schule mal unter seinem Stuhl eine Musikzeitschrift gefunden.
Okay.
Und in der war Patti Smith abgebildet und seitdem, zumindest hat er das mal im Interview erzählt, hat sie ihn nicht mehr losgelassen.
Ja.
Und sie haben sie ja auch extra eingeflogen für diese Aufnahmen und sie waren wohl alle sehr beeindruckt von ihrer Energie oder wie schnell sie so eine sehr, sehr enge, selbst eine enge Beziehung zu dem Song mit aufgebaut hat, um ihn so singen zu können, wie sie ihn dann im Studio gesungen hat.
Ja.
Und sie haben ja auch den Raum gegeben, ja. Das ist ja bei Duetten oft so ein bisschen schwieriger. Jeder möchte gleich viel, aber dann habe ich auch irgendwo gelesen, schreibt man in einem englischen Musikmagazin, die hat dann die Show denen gestohlen, aber das haben sie ihr ja auch gegeben. Patti Smith übernimmt zum Schluss den Song. Ja, also es ist ein perfektes Duett.
Unfassbar. Tatsächlich. Kein Wunder, dass die Menschen so berührt oder viele Menschen. Mich jedenfalls, mich haut es geradezu um. Um nochmal auf diese Wirkung zurückzukommen, dass Michael Stipe, der liest ja praktisch diesen Brief vor sozusagen, er spricht ja mehr, als dass er singt. Und dann kommen diese Klagelaute von Patti Smith, also dann diese eher ungewöhnliche Instrumentierung, E-Bow und Orgel ist drin. Ich glaube, wir finden noch etliche andere Instrumente, die jetzt nicht in jedem Popsong drin sind. Kannst du das musikalisch erklären, was diese Bedrückung, diese Angst, diese... Ja, irgendwie ist es ja auch romantisch. Also diese verzwickten Gefühle, die dieser Song auslöst. Kannst du das erklären, Katharina?
Die Musik folgt dem Text. Das ist der Eindruck, den ich habe. Mhm. Also wir haben keine Komposition, die Idee kommt nicht ursprünglich von einer musikalischen Idee für den Song, sondern von einer textlichen Idee.
Ja. Und die Musik passt ja auch dazu, dass der Stipe eben erst den Text hatte, was sonst nie der Fall war.
Ja, genau.
Und die Musik ist zu dem Text komponiert und eben nicht andersrum, wie es ja auch oft der Fall ist, auch bei R.E.M. Und diese Verzahnung spürt man hier ganz deutlich, weil alle Instrumente sich sehr zurücknehmen, wenn er singt, der diesen Sprechgesang hat. Und dann, wenn sie kommt, dann ist das ganze Orchester möchte ich sagen, da. Also wir haben ja eine elektrische Sita, die noch mit erklingt, eine Orgel, ein Moog-Synthesizer und sogar ein Mellotron, das sehr, sehr, das sind ja alles Instrumente, die große Klangteppiche auslegen und dann auch übereinander. Aber mich schneidet ja manchmal Stellen raus.
Ja.
Und das wollte ich für diesen Song nicht machen, weil eigentlich, man muss den Text einmal nebendran legen und den Song durchhören. Und dann spürt man, wie diese Klangteppiche miteinander verwebt werden, wie das Arrangement gestaltet wird aufgrund von dem Text und auch aufgrund der beiden Stimmen, wie sie miteinander agieren. Also sie agieren ja richtig miteinander.
Mhm.
Es ist ja mehr als nur, dass Patti Smith Michael Stipe doppelt oder so, sondern sie hat eine eigene Rolle. Sie, und so spielen die Sänger eine eigene Rolle in dem Song, aber auch jedes einzelne Instrument für sich spielt eine eigene Rolle. Und das lohnt sich mal von vorne bis hinten durchzuhören und ja, da bin ich gespannt, wer das macht.
Okay. Was mir persönlich gerade jetzt noch in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass das Bassspiel von Mike Mills so schön ist. Es ist so akzentuiert, als würde jemand Absatz für Absatz einen Brief schreiben. Das war meine Assoziation. Also das wollte ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass ich das ganz wunderbar finde, weil es auch mal Berücksichtigung benötigt, glaube ich.
Bei Mike Mills ist es sowieso so, ich glaube, der wird so ein bisschen verkannt. So, also damit ich eine Brücke schlage, der ist so ein bisschen hier der George Harrison bei R.E.M. Yeah. Der hat so wunderbare Melodien
kreiert. Danke, dass du es gemacht hast, danke.
Gespielt auch auf dem Bass. Gerade seine Piano- und Orgelergänzungen sind fantastisch. Und er kann auch toll Gitarre spielen. Also der ist auf einer Ebene, weil man ja sonst meistens von Stipe und Buck redet.
Genau. Ja. Ich finde bemerkenswert, was der Kollege David Stubbs von Uncuts zu dem Song geschrieben hat. Was auch immer sie beunruhigt, ist für die Gelegenheitszuhörer unergründlich, so faszinierend das Lied auch sein mag. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, wirkt es fast wie der Versuch, überflüssige Fans loszuwerden. Naja, in Amerika scheint das zumindest zum Teil aufgegangen zu sein. Da lief der Song nicht so gut in Europa. Und vor allem in Großbritannien hat der Song offensichtlich das Gegenteil bewirkt. Wie ist das zu erklären? Hast du einen Verdacht, Pitti?
Ich habe den Verdacht, dass R.E.M. in Europa genau die richtige Zeit erwischt haben. Und zwar war jetzt, sagen wir mal, dieses Britpop-Ding war gerade schon, sagen wir mal, war auf dem Höhepunkt, aber auch schon ein bisschen am Abklingen. Und die nächste Band war am Starten, das war Radiohead.
Mhm.
Es gibt auch ganz viele Parallelen zu Radiohead und R.E.M. Und die sind ja riesig in Großbritannien zum Beispiel. Ja? Und Tom York, der Sänger von denen, hat immer wieder gesagt, dass er von denen beeinflusst ist. Die haben Sachen miteinander gemacht. Und die stehen so ein bisschen auf einer Ebene und das mochten Leute schon. Und Patti Smith mochten Leute auch schon immer in Europa. Während in Amerika, glaube ich, hat man erst das Gefühl gehabt, auch mit diesem Millionendeal, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, es ist vielleicht so ein bisschen so der Ausverkaufgedanke langsam.
Mhm.
Ja, also ich habe was gehört, dass hier die Ticketpreise zum Beispiel bei der Monster-Tour, da haben R.E.M. haben $50 verlangt pro Karte, heutzutage ein Schnäppchen.
Ja.
Und es war natürlich viel billiger als Madonna und die Stones, weil die haben über $100 verlangt, aber es war teurer als Pearl Jam zum Beispiel, die haben nur $20 verlangt. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun. Das ist eine Vermutung.
Mhm.
Und die Musikpresse in Europa war immer begeistert von R.E.M.
Mhm.
Also das Q-Magazin, das groß war in England zu der Zeit, die haben die immer riesig gelobt, natürlich auch vollkommen zu Recht. Das ist so meine Erklärung.
Ja, das leuchtet ein. Wenn man mich fragen würde, was der beste R.E.M.-Song ist, ich könnte keine klare Antwort geben. Der faszinierendste ist für mich aber, neben Ebo the Letter, auf alle Fälle Leave. Was mich und viele andere auch so fasziniert, ist dieses abgefahrene Sounddesign. Geschlagene 7 Minuten und 18 Sekunden ist der Song lang und ein Großteil davon ist untermalt von einer absolut nervigen Alarmanlage oder Sirene, könnte man meinen. Aber was passiert? Man schaltet nicht aus, sondern ergibt sich diesem unfassbar verzweifelten und verwirrten Gefühl, das der Song hervorzurufen in der Lage ist. Es ist der schiere Wahnsinn. Hier kommt Leave. Gehen oder bleiben, welche Entscheidung ist die beste? Und dazu die ganze Zeit Alarm im Kopf. Unfassbar, wie R.E.M. diesen seelischen Ausnahmezustand in Musik umzusetzen in der Lage sind. Der Alarm im Kopf klingt wie eine Alarmanlage. Ich habe den Effekt mal versucht zu isolieren. So ganz ging das nicht. Die Gitarren bleiben drin, auch mit KI, aber hört selbst. Ja. Ah. Es ist so kaputt.
Ja. Mega.
Das ist so unglaublich kaputt. Gut, dann macht natürlich die KI das vielleicht auch nicht ganz sauber, aber es klingt wie eine Sirene oder Alarmanlage, ist es aber nicht. Unsere Expertin für Sounddesign in der Musik ist Katharina Heinius. Katharina, was passiert da? Auf welche Ursprünge in der Musik geht denn diese Art von Sounddesign zurück?
Ja, wo fange ich da an? Erstmal ist es die innere Alarmanlage, was ich schon sehr spannend finde, ja, die hier ins Sounddesign gepackt wird, ja, die hier hörbar gemacht wird. Also das eigene Innere, das zwischen da bleiben, was die Alarmanlage auslöst, und weggehend so dazwischen sich befindet. Interessant ist es hier an der Stelle, das ist über einen analogen Synthesizer gemacht, analog, von 1972, den Arp Odyssey, hat zwei Oszillatoren. Das Besondere an diesem Synthesizer war, es ist ein duophoner Synthesizer, das heißt, er konnte zwei Töne gleichzeitig abspielen. Hier ist es so, dass eine Taste gedrückt wird und der Transpose-Schalter hin und her bewegt wird, ganz schnell. Also so schnell, wie wir dieses Alarmgeräusch hören. Genau. Es ist also keine echte Sirene.
Es ist kein Sample?
Kein Sample, es ist dieser Synthesizer. Und schiebt die ganze Zeit diesen Regler hin und her, was dazu führte, dass sie auch diesen Song gar nicht so oft proben konnten, weil dir echt die Hand danach abfällt. Also wenn du das 7 Minuten durchhältst oder knapp 7.
Würde heute keiner mehr machen wahrscheinlich.
Nein.
Es gibt die letzte Version, Scott McCoy hat es einmal geschafft, 9 Minuten. Aber du durftest nur ab und zu proben, weil da fällt dir ja alles ab. Ja, das ist ja klar.
Das ist nicht. Das Interessante an dem Gerät ist, dass man alles einstellen kann. Also jegliche Hüllkurven, alles ist sehr haptisch und man kann, und die haben natürlich diesen Sound erstmal eingestellt und dann noch mit dem Schieberegler für sich modifiziert, um eben dieses Alarmgeräusch zu bauen, eben Sound zu designen. Und ich habe mal geguckt, wo kommt denn eigentlich in der Musik dieses Sirenensound? Sie kommen ja immer mal wieder vor, aber wo haben die eigentlich ihren Ursprung in, ich würde es mal nennen, The Evolution of Siren Sounds? Und da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar beginnt es so nach dem Ersten Weltkrieg. Da
leuchtet ein.
Da waren natürlich viele Sirenen zu hören. Und dann haben natürlich die Komponisten der Avantgarde sich gedacht, okay, ja, es ist ein Sound, der in unserer Welt stattfindet. Also findet er auch in unseren Kompositionen statt. Und der erste, der sich darum gekümmert hat, war ein russischer Komponist, Aframov. Der hat eine Sinfonie der Sirenen geschrieben, 1922. Und er hat praktisch das lauteste Musikstück der Welt. Er hat eine ganze Stadt mit eingebunden. Der Dirigent stand auf einem Turm und hat mit unterschiedlichen Fahnen und mit Schüssen dirigiert. Und die ganze Stadt hat mitgemacht. Also Fabriksirenen waren da zu hören, Nebelhörner, Lokomotiven, Kanonenschüsse, Chöre haben gesungen. Ja, Frank, du meldest dich.
Ich habe gerade danke, Frau Heinius. Ich habe nur die Assoziation gerade gehabt, Erster Weltkrieg und natürlich UdSSR, Sowjetunion, postulierte Arbeiter- und Bauernstaat, und die mit den Werkssirenen, das leuchtet ja auch dann irgendwie ein, dass die Arbeiterschaft sozusagen ihre eigene Komposition bekommt.
Das ist auch die Idee, nämlich der Lärm der neuen Industriewelt in Musik zu packen. Mhm. Das ist die Grundidee dieser Komposition. Uraufführung war am 7. November 1922 in Baku. Da habe ich natürlich kein Hörbeispiel, weil aufgeführt weg, so ja, verklungen. 1931 hat Edgar Varèse dann die Sirene ins Konzertsaal geholt in seinem Stück Ionization. Das ist so 6 Minuten lang, ist ein Stück für 13 Schlagzeuger und insgesamt werden 43 Instrumente bedient. Klingt so. Da ist die Sirene. Mhm.
Boah, gruselig.
Nochmal.
Schüsse.
Auch das, ja. Hier werden auch echte Sirenen benutzt, um diesen Klang zu erzeugen im Konzertsaal. Eine Klangsymbolik für Technik schon irgendwie, aber vor allem auch für Krieg, für Gefahr und eben für Alarm. Und was macht diese Sirene hier? Sie gibt schon eine gewisse Rhythmik auch vor, weil sie eine gewisse Dauer immer hat im Ton. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Echt heißt Musik konkret. Musik konkret, der Begriff kommt erst später, dann in den End-40er Jahren. Aber nur, dass man es schon mal gehört hat. Edgar Varèse, noch ein kleiner Hinweis, Frank Zappa ist ein Riesenfan von ihm. Und das hört man ja auch auf seinen Alben später dann. In den 60ern hat er ja auch viel mit so Klangkunst gearbeitet. Kommen wir mal in die Popmusik, dann in die 60er Jahre. Kennen wir auch Jimi Hendrix, House Burning Down. Macht er wieder mit seiner Gitarre, also wieder.
Ich glaube, in Star Spangled Banner ist auch eine Sirene drin, ja, ne, von der Gitarre.
Und dann sind wir auch ganz schnell bei Black Sabbath, die aber wieder eine echte Sirene benutzen, 1970, im Song War Pigs.
Ja. Oh.
Auch ein Anti-Kriegssong. Luftschutzsirene hier im Hintergrund. Und jetzt kommen wir eher schon fast schon in die Spaßecke. Wir gehen mal Richtung.
Das ist ganz gruselig, finde ich.
Ja, das ist gruselig. Das ist gruselig. Aber gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Spaßfraktion.
Richtung, Spaß in Anführungsstrichen, finde ich.
In Richtung Glamrock.
Ja.
The Sweet Blockbuster. Da ist nämlich auch eine Sirene vorne dran.
Ja, der Blockbuster ist ja der Bombentyp gewesen, der die Häuser zertrümmert hat, damit die Brandbomben besser reinkommen. Ja. Also so richtig witzig finde ich das nicht.
Nein,
aber die Engländer haben da ein anderes Verhältnis zu.
Ich meinte jetzt wegen Glamrock, die Spaßfraktion.
Schon klar.
Und er übernimmt es auch, also wir haben hier eine echte Sirene und er übernimmt es dann auch
im
Gesang. Dann haben wir noch Public Enemy, große Vorbilder auch für R.E.M., Rebel Without a Pause. Das ist diesmal ein Bläsersample, was hochgepitcht ist, imitiert auch so eine Art Alarmanlage. Und dann sind wir auch schon bei R.E.M. mit Leave 1996. Das ist nur eine kleine Auswahl, also es gibt noch viel, viel mehr Alarmsongs. Und ich würde mich total freuen. Schickt mir einfach an meilensteine@swr.de, wenn ihr noch mehr Songs findet. Ich freue mich.
Zu Leave, kleine Anekdote aus meinem Urlaub. Wir sind in Frankreich mal wieder mit der Fähre über die Gironde-Mündung gefahren. Und immer wenn ein bisschen Wellengang geht, gehen regelmäßig alle Alarmanlagen von den Autos los. Hui, hui. Jedes Mal habe ich dann da, 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 da im Kopf. Das ist so geframed. Unglaublich. Jo. Aber man muss sich das mal vorstellen. Der Song ist bei einem Soundcheck vor einem Konzert der Monster Tour in Atlanta aufgenommen worden. Unglaublich. Pity, bleiben und gehen. Darum dreht sich alles in dem Song. Aber so ganz konkret wird da Michael Stipe auch mal wieder nicht. Es ist wieder mehr lyrisches Bild als konsistenter Text. Es bleibt offen, ob es um zwischenmenschliche Beziehungen in der Partnerschaft oder um Beziehungen in der Band geht oder um das Tourleben und um den stetigen Wechsel zwischen bleiben und gehen. Was bedeutet der Song für dich?
Ja, ich glaube, es ist alles ein bisschen davon. Es geht aber, wie es im Rock häufig darum geht, dass man nicht auf der Stelle bleiben will, sondern woanders neu anfangen will. Und bei Stipe ist es dann, so verstehe ich es jedenfalls, er hat die Überzeugung zu gehen, aber er ist unsicher und er weiß nicht, was er machen soll. Dieses That's what keeps me down. Oder es kommt auch die Zeile vor, I'm a phantom airplane that never leaves the ground. Also ich bin ein Phantomflugzeug, das nie vom Boden abhebt. Ja. Und das ist ja typisch Stipe wieder. Jetzt bei Springsteen wäre es zum Beispiel It's a town full of losers and we're pulling out of here to win. Ja, also hier sind lauter Verlierer und wir hauen einfach ab, du und ich. Und bei Stipe ist es, ich möchte zwar, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und deswegen auch diese Sirene, weil die, glaube ich, den Alarm im Kopf ständig widerspiegelt. Er würde gern, aber er weiß nicht wie.
Mhm.
So verstehe ich es.
Grandios umgesetzt. Kati, wir gehen nochmal zurück zu Arrangement und Sounddesign des Songs. Jetzt mit dem, was man von Pitty gehört hat zu den Lyrics. Wie setzen R.E.M. das mal abgesehen von der Sirene um, dann am Ende?
Also das Intro verstehe ich so als Ruhe vor dem inneren Sturm. Also oft ist es ja so, wenn man starke Gefühlsausbrüche hat, ist man vorher ganz ruhig und dann geht's zack los. Ja. Und genau das empfinde ich hier, wenn ich dieses Intro höre, kurz bevor dann auch ein hörbarer Break ist und dann die Alarmanlage einsetzt. Und das Intro klingt so. Ist auch langsam getragen. Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Mhm.
Und dann steigen die Gedanken immer weiter auf dann, und die Gefühle. Ne, das kennt man ja auch, wenn dann man eine Situation hat und man will eigentlich weg und ist aber irgendwie noch in der Situation gefangen. Und da fühle ich dieses Gitarrenriff, was so vom Bauch raus hochgeht. So, und nochmal von unten nach oben. Und nochmal. Frage. Diddly ist für mich die Frage. Nochmal. Ja, so ist es. Hier steht der Ton und dann die Frage. Hier die Frage. Diddly, das ist die Frage. Also das eine ist ein Ausrufezeichen für mich und das andere ist ein Fragezeichen für mich. Und dann diese innere Alarmanlage geht die ganze Zeit. Man will irgendwie aus der Situation raus oder der Protagonist will aus der Situation raus. Und er singt dann... Wenn er singt, ich habe mich in Trauer verloren, ich habe mich in Schmerz verloren, ich habe mich in der Schwerkraft, in der Erinnerung verloren. G, G, G. Dann plötzlich passiert im Sounddesign, es kommt noch eine zweite Stimme dazu, die A singt. Wie praktisch wie eine Erleuchtung, wie sie ich habe mich verloren. G, G, G. Du hast mal rausgeschnitten, dass wir nur die Stimme hören. Das klingt dann so.
I lost myself in sorrow.
Ich habe mich in Trauer verloren.
I lost myself in pain. Myself in gravity, memory, lead.
Genau. Und das ist wie so ein Aha-Moment. Ja. Also es ist praktisch der Aha-Moment in dem Song.
Ja, wortwörtlich umgesetzt. Ja.
Und dann geht's weiter im letzten Refrain, wird dann die innere Stimme lauter. Also er wird dann nochmal selbst von seiner Stimme gestützt. Und auch das finde ich sehr interessant arrangiert, weil man hätte ja auch ihn stützen können, indem man es direkt unter seine Stimme setzt.
Ja.
Aber es ist so leicht verschoben. So als hätte sie so einen kleinen Delay, so, und drückt nochmal von hinten.
That's what keeps me, that's what keeps me, that's what keeps me down.
Das ist, was mich niederdrückt.
Leave
es hinter mir zu lassen.
Leave it all behind.
Leave it all behind?
That's what keeps me. That's what keeps me. That's what keeps me down. So leave it, leave
it. Daran glauben, ne? Believe. Gerade dieses Wort stützt er sich selbst. Er kommentiert sich praktisch.
Und du nimmst halt Dive jede Millisekunde ab einfach.
Und Und er geht mit sich selbst ins Gespräch. Das ist das, was hier für mich passiert. Er ist mit sich selbst im Austausch und er ringt mit sich. Und ganz besonders interessant finde ich, dass dann der Folgesong Departure heißt.
Abreise.
Praktisch Abreise. Ja. So, gehen.
Und es ist auch das Ende von High is Leave und der Beginning von Phi is Departure. Wahnsinn.
Ja, toll.
Und so klingt
also
es dann nochmal.
Tatsächlich ein Konzeptalbum über Kommen und Gehen. Pitty, du wolltest besonders den folgenden Song dabei haben. Hier kommt Be Mine. Vielen Dank für diesen Wunsch. Dem komme ich nämlich gerne nach, denn der Song enthält mein Lieblings-REM-Gitarrenriff und die unfassbaren Textzeilen. Ich möchte dein Osterhase sein und ich möchte dein Weihnachtsmann sein. Dann wohl an.
Thank you.
Was ist das eigentlich vorne dran? Das hört sich an wie Mission Control in Houston.
Ja, das ist der Busfahrer.
Ach so.
Sie haben den Titel im Bus aufgenommen.
Okay.
Und der Busfahrer hat irgendwas durchs Mikrofon gesagt. Und das fanden sie aber so cool, dass sie gesagt haben, komm, wir behalten dieses Fragment, auch um es zu dokumentieren. Ja. Und haben es dann draufgelassen.
Be mine. Was mich an dem Song so fasziniert, habe ich schon gesagt. Pitti, warum wolltest du ihn unbedingt dabei haben?
Er ist für mich ein perfekter Love Song. Ja, eine perfekte Geschichte ist ja bei Stipe immer so schwierig, aber er hat auch eben diesen Humor. Ja, I wanna be your Christmas tree, ja, wie du es schon gesagt hast, und auch dein Osterhase.
Aber schöner ist nur, I'm a cactus trying to be a canoe.
Ja, ja, aber es geht von diesem, ja, unschuldigen, leisen, wird's dann schon immer mehr deutlicher, auch irgendwann definitiv sexuell, und es geht um dieses, ich mag dich mit Haut und Haar haben. Angeblich hat Stipe lauter Messages von Valentinstagsherzen einfach nur zusammengepackt. Das kann ich mir bei ihm nun mal wirklich nicht vorstellen. aber es geht eben, wie gesagt, ganz unschuldig los. Und dann aber wird es auch hier oft in dem Album mit diesen religiösen Metaphern. I pluck the thorns out of your feet. Also ich ziehe die Dornen aus deinen Füßen raus. Ja? Mhm. Und ich habe zum Beispiel immer die Zeile so verstanden, if I choose you sexually, ja, ist aber nicht so, sondern es heißt Sanctuary, also dein Heiligtum. Also es war jetzt kein hier irgendwie Agathe Bauer Verhörer, aber so habe ich es immer verstanden.
Ja, aber bei Michael Stipe bin ich mir nicht sicher, ob der das nicht schon einkalkuliert hat an dieser Stelle.
Kann durchaus sein. Aber man weiß es ja auch nie genau, weil die Texte wurden ja nie abgedruckt. Da haben sie sich ja immer dagegen
lange Zeit gewehrt. Nicht, später dann schon.
Lange Zeit nicht. Am Ende dann, glaube ich, schon.
Ja. Ja.
Und dann kommt der Finger und der Ring auch. Und dann zum Schluss, and if you make me your religion, ich werde deine Religion und ich werde dich dann auch immer heimsuchen. Ja, I'll be the visions you will see. Du wirst mich nicht mehr los. Mhm. Also dieses auch Obsessive in diesem ganz süßen Sound, der aber auch nur am Anfang so ist, nämlich in der Strophe anders als in dem Refrain, wenn man es überhaupt Refrain nennen kann, dann besteht der nur aus drei Wörtern, nämlich aus you and me. Also man hätte jetzt in der Strophe, ich habe mal Klampfe da, ja?
Ja.
In der Strophe hat man nur Dur-Akkorde. Also es ist nur A-Dur und E-Dur.
Ah.
Und dann kommt ein D-Dur. Und dann kommt untypisch ein H-Dur. Und dann geht's wieder zurück zu E. Das ist die Strophe. Ja, I wanna be your Christmas tree, I wanna be your Easter bunny. Aber in diesem You and Me Refrain wechseln sich Dur- und Moll-Akkorde ab. Es geht los mit E-Dur, dann kommt H-Dur und dann bei dem Mi Gis-Moll.
Ganz ungewöhnlich.
Auf Mi kommt Gis-Moll, dann kommt wieder A-Dur und dann, jetzt wird's, das wird, ist super geil, Fis-Moll, wieder Mi. Und aus dem Fis-Moll wird ein Fis-Dur und dann wieder zum H-Dur. Also die Spannung zwischen diesen zwei Polen, du und ich, you and me, wird wieder gespiegelt in Dur- und Moll-Akkorden. Und das macht den Song für mich aus und hebt ihn von anderen Liebesliedern weit ab. Deswegen liebe ich dieses Lied und sein Arrangement.
Ja, danke. Das war sehr eindrucksvoll.
Super.
Das Arrangement ist auch nochmal spektakulär, Katika, weil das hinterher ja, das ist ja so simpel aufgebaut, als geniale Akkorde für den Text, aber nicht schwer zu spielen. Und am Ende wird das zu so einem richtigen Crescendo. Also es wird ja richtig.
Ja, da kommt die ganze Sache auf.
Die ohne besten Ende. Songs sind ja, die besten Songs liegen ja in der Einfachheit.
Na. Ja, gut.
Ja. Mike Mills hat die Musik geschrieben und das würde die These nochmal stützen, dass er der George Harrison ist.
Ja, genau. Kommen wir zum Closer des Albums. Bester R.E.M. Folk-Rock. Der Pitti hat es schon erwähnt, die Klammer des Albums. Hier ist Electrolyte. Mit der Ratschgurke am Anfang, ne?
Ja.
Wiro.
Ja.
I'm burning clean. 20th century gold sleeve. Your Pleistocene. That is obscene.
Electrolyte war übrigens die letzte Single aus New Adventures in Hi-Fi und das Album endet mit eben diesem Hoffnungsschimmer, mit der Klammer um Desillusion und da eben der Hoffnungsschimmer ein Abschiedslied an das 20. Jahrhundert mit durchaus positiven Gefühlen, eine Würdigung des zwiespältigen Lebensgefühls in Los Angeles obendrein und dann auch nicht nur ein Ebow, der spielt eher die tiefen Töne am Schluss, habe ich jetzt gelernt, sondern auch noch eine echte Geige dabei, Kathi.
Ja, die echte Geige, Pitti, du hast gerade den Namen parat.
Andy Carlson
genau.
Hat den, ja.
Und der wollte unbedingt mal mitspielen. Also der ist wohl den regelmäßig, hat er sie daran erinnert, habt ihr mal einen Song? Und auf diesem Song ist er dann endlich mal, durfte er dann mal seine Geige auspacken. Sie haben es aufgenommen während einem Soundcheck in Phoenix im November 95. Nur, dass wir das auch dokumentieren, wo die einzelnen Songs ich weiß gar nicht, die Geige ist, glaube ich, als Overdub dann drüber gekommen in Seattle.
Ja, ist ein Overdub.
Genau. Und es ist wirklich ein wahnsinnig schöner Song, wieder von Mike Mills, der ja eigentlich Bassist ist, aber dieser Song ist eine Klaviernummer. Also, und die hat er auch, also er hat auch eigentlich Klavier, war sein erstes Instrument. Da hat er, also er ist auch eigentlich ein ganz guter Pianist, finde ich. Hört man auch auf dem Album. Also sehr passabel.
So. Spielt halt immer die richtigen Töne. Also
Das ist ja überhaupt die Kunst.
Ja, genau. Das kann er halt. Er kann genau die richtigen Töne finden.
Ja.
Es ist der letzte Song auf dem Album und das finde ich auch total schön, weil er endet auch a cappella mit den Worten I'm out of here. Ich bin weg.
Also
ich
bin zuvor eben I'm not scared. Ich habe keine Angst mehr. Ich hau hier ab. Ich habe keine Angst, ich hau ab. Das ist das Versöhnliche zum Schluss.
Genau. Interessant ist, worum es geht. Also der Song spielt in L.A., also in Los Angeles. Es geht um den Mulholland Drive und der Protagonist, der Ich-Erzähler, beobachtet die Stadt so von oben und denkt darüber nach, wie vergänglich Stars, Trends und ja ganze Epochen sein können. Deswegen nennt er auch Schauspieler aus der Popkultur, James Dean nennt er, Martin Sheen, Steve McQueen, die kommen ja alle im Songtext vor.
Und reimen sich noch dazu.
Ja, natürlich. und macht gleichzeitig das Bild auf, dass diese Glitzerwelt total schön ist auf der einen Seite, aber auch super brüchig auf der anderen. Und am Ende des Songs steht so ein Gefühl, dass eine Zeit oder, ich sag's jetzt mal in Klammern, ein Album an dieser Stelle zu Ende geht.
Und ein Jahrhundert bald zu Ende gehen wird.
Mhm.
Oder ein Jahrtausend
auch das,
sogar.
Mhm. Auch das. Und das finde ich einen total schönen Schlusssong, weil wir vorhin über den Opener gesprochen haben, ist das der perfekte Abschluss für dieses Album.
Perfekte Klammer auch, zu einem perfekten Album.
Wunderschön. Und mir gefällt ja besonders die Story, dass Michael Stipe tatsächlich Martin Sheen beim Zahnarzt getroffen hat und gesagt hat, hör mal, in 3 Wochen kommt ein Album raus, da wirst du auch genannt. Ich hoffe, es ist keine Beleidigung für dich. Und dann hat er aber hinterher angerufen und gesagt, es ist eine große Ehre, in einem Song dabei zu sein. Pitti, was ist das Vermächtnis von New Adventures in Hi-Fi?
Für mich das eine Riesenband, die Band mit dem größten Plattenvertrag der Zeit, mit größtmöglicher Freiheit eben auch große Kunst schaffen kann, die kommerziell erfolgreich sein kann.
Oh ja.
Das ist ganz wichtig. Das Album hat keine Riesenhits, aber es ist zeitlos und wenn man es sich wieder anhört, merkt man, dass es wirklich keine Schwächen hat und einfach einen mitnimmt, wie so ein Roadtrip halt.
Mhm.
Und es hat das faszinierendste Duett der Geschichte für mich, nämlich R.E.M. und Patti Smith.
Ich glaube, da haben wir beide nichts mehr beizutragen, oder Kathi?
Nein, es ist ein Album, das...
Jetzt hast du ja doch noch was beizutragen.
Für mich...
Ich wollte das so schön stehen lassen. Naja, Kathi, komm, dein Vermächtnis.
Für mich fängt dieses Album die Seele von Musik ein, nämlich den Moment.
Mhm.
Und das machen sie hier auf eine ganz kluge und besondere Art und Weise, indem sie on the road sind, indem sie da ihre Musik schreiben, indem sie Musik geschehen lassen.
Mhm.
Und das ist... Für mich ein besonderes Album, jetzt nicht die großen Hits, aber ein besonderes Album.
Und es gibt konkrete konkreten Trost und Lebenshilfe, wie ich heute gelernt habe. Danke euch fürs Zuhören und euch beiden fürs Mitmachen. Wer mehr von Pitti hören will, kann sich mal in Pittis Popcast reinschalten. Und ich habe jetzt noch einen anderen Tipp für euch. In ARD Sounds gibt's neben den Meilensteinen noch viel mehr zum Thema Musik. Da möchte ich euch den Podcast des Kollegen Philipp Schmidt ans Herz legen. Philipps Playlist, aber hört selbst.
Hallo, ich bin Philipp, Radiomoderator und Host vom Podcast Philipps Playlist. Ich entführe dich auf deinem Sofa, Lieblingssessel oder Bett auf eine musikalische Gedankenreise. Jede Woche suche ich dir in meinem Podcast Philipps Playlist liebevoll 5 Musikstücke zu einem Thema heraus, handverlesen. Zum Beispiel zu einer Reise hinaus aufs Meer oder wir fliegen als Einschlafhilfe für dich über die Dächer deiner Stadt. Dazu improvisiere ich am Klavier und gebe dir Raum und Zeit zum Wegträumen. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in ARD Sounds. Sanfte Klassik, sphärische Klänge und entspannter Pop von den Beatles bis Taylor Swift. Dir einen glücklichen Tag.